Ja, nachdem uns jetzt Brigitta von Kraftlosigkeit, Schwäche, Kampf und Überwindung erzählt hat im Blick aufs Fasten, will ich jetzt über das Thema die Kraft des Fastens reden. Ich will uns da vielleicht auch ein bisschen herausfordern. Und mir ist bewusst, wir können gar nicht alles klären oder über alles reden im Blick aufs Fasten. Vielleicht bleibt auch die eine oder andere Frage offen nach dieser Predigt. Wir werden nach der Predigt auch noch ein offenes Mikrofon haben und Möglichkeit zum Fragen stellen. Und, oder einfach auch ergänzen oder Zeugnis geben oder was auch immer. Einfach, das habe ich bewusst dann einmal sagen, dass das möglich ist, dass ihr das wisst, dass es nachher noch ein offenes Mikrofon gibt. Es ist ein grosses Thema. Man könnte verschiedene Schwerpunkte setzen. Und in den Vorbereitungen, so im Bewegen, was ist dran für heute Morgen, hat mich gerade eigentlich fast ein bisschen auf die Geschichte von der Königin Esther geschoben. Weil die ist in den letzten Wochen etwa dreimal gekommen, von verschiedenen Ecken. Und ich habe eigentlich erst, als ich dann das Buch nochmal durchgelesen habe, gemerkt, was für eine zentrale Rolle das Fasten in dieser Geschichte spielt. Ich denke, die Geschichte von Esther ist relativ bekannt. Ich will gleich die grossen Bögen noch mal kurz zeichnen von dieser Geschichte. Aber vielleicht nehmen wir sie auch einfach mal führen, die Hause wieder. Es sind etwa 10 Kapitel, glaube ich. Und lesen sie die Hause noch mal durch. Wir können sie jetzt nicht im Detail lesen. Die Esther, eigentlich Hadassah, ein jüdisches Waisenmädchen, wo bei ihrem Onkel, einem Mordechai, aufgewachsen ist, hat zur Zeit vom König Ahasverus oder auch Xerxes, der ist bekannt auch in den Geschichtsbüchern als Xerxes, gelebt zu einer Zeit, wo sein Reich eigentlich die gesamte damalige Welt umspannt hat. Das war ein Weltreich. 127 Provinzen haben dazugehört. Und wir haben vielleicht gewisse Sympathien für den Xerxes, aber das war kein guter König. Das war ein höchst brutaler Mann, der nicht für sein Volk war. Das zeigt sich auch in dem, dass die Königin Vasti, die zu dieser Zeit am Hof war, verstoßen worden ist, weil sie nicht am Willen von ihrem Mann gerecht worden ist oder dem nicht gehorsam war. Und er hat entschieden, deine Zeit ist vorbei, ich brauche eine neue Königin. Und so hat er die schönen Mädchen vom Land gesammelt und hat die an den Königshof bringen lassen. Und eine von denen ist Hadassah oder eben Esther, wie sie uns besser bekannt ist. Auch sie ist in das Harem hineingekommen, hat verschwiegen, dass sie Jüdin ist, aber hat Gunst gewonnen, wo auch immer, dass sie hergekommen ist. Also auch derjenige, der da verantwortlich war für das Harem, der hat die Esther angeschaut und hat sie lieb gewonnen, hat irgendetwas gesehen in diesem Mädchen. Und so ist es dann auch gekommen, dass der König Ahasverus die Esther als seine zukünftige Königin ausgewählt hat. Kaum ist sie Königin geworden, hat es neue Strukturen gegeben in diesem Machtsystem und der Haman ist als zweithöchster Mann in diesem Reich eingesetzt worden. Vom Haman lesen wir, dass er ein Agagiter war. Und wenn man dem ein bisschen nachgeht, findet man heraus, er hat zum Volk der Amalekiter gehört. Und im 2. Mose 17 lesen wir, das Volk der Amalekiter sind Erb- und Todfinder vom Volk von Gott, von Gottes Volk. Und die ganze Spur durch die Bibel durch, die die Amalekiter betrifft, ist Mord, ist gegen das Volk gerichtet von den Juden. Immer. Das müssen wir im Hinterkopf haben. Und der Haman, der hat unter königlicher Bewilligung ein neues Gesetz erlassen, dass jeder im Reich vor ihm muss auf die Knie gehen muss. Das hat das ganze Reich gemacht, oder zumindest in dieser Stadt Susa, nur einen nicht, den Mordechai. Und das hat den Haman derart zu Zorn gereizt, dass er gesagt hat, nicht nur der Mann muss umkommen, sondern ich bringe das ganze Volk um. Und wenn wir das hören, ich bringe das ganze Volk um, dann ist das eine größere Dimension als der Zweite Weltkrieg. Weil das ganze Volk der Juden ist zu dieser Zeit im Machtbereich des Ahasverus gestanden. Das Dekret ist erlassen worden. Es ist tatsächlich so entschieden worden, im ersten Monat vom Jahr, dass 12 Monate später, an einem bestimmten Tag, das ganze jüdische Volk soll umgebracht werden. Als Mordechai das gehört hat, lesen wir dort, dass er seine Kleider verrissen hat, sich in Schutt und Asche gesetzt hat und hat angefangen wehklagen. Und mit ihm zusammen das ganze Volk der Juden. Wo das Esther gehört hat, hat sich leider am Mordechai zugekommen und hat gesagt, komm, kleid dich wieder ein, es ist nicht recht, dass du dich da so zeigst. Und er hat ihr eine Nachricht schicken lassen. Er hat ihr gesagt, um was es geht, warum, wie die Situation ist, warum, dass er in Trauer ist. Und er hat zu ihr gesagt, und denk ja nicht, nur weil du Königin bist, bist du die Einzige, wo wird verschont bleiben. Und er sagt ihr auch, und wer erkennt, ob du nicht gerade für einen Zeitpunkt wie diesen zur Königswürde gelangt bist? Wo Ruth die Nachricht gehört, wo Esther die Nachricht hört, gibt sie dem ganzen Volk den Auftrag und der Mordechai fastet 3 Tage und 3 Nächte und auch sie fastet 3 Tage und 3 Nächte mit ihren Dienerinnen. Wir wissen, was nachher passiert ist. Sie hat einen Weg gefunden, wie sie den König ansprechen konnte. Das Dekret hat nicht mehr rückgängig gemacht werden. Das ist gestanden. Aber es ist ein neuer Erlass rausgekommen, so dass sich das Volk der Juden an diesem bestimmten Tag, ein Jahr später, hat können verteidigen und dieser Situation nicht einfach ausgeliefert war. Es hat sich also von einer völlig ausweglosen Situation durch Gebet und Fasten eine total neue Situation ergeben. Das ist die Geschichte, einfach mal so in der Kürze. Es ist einerseits eine historische Erzählung von einer Situation, die konkret passiert ist. Auf der anderen Seite glaube ich aber, es ist zutiefst eine geistliche Geschichte, die uns da erzählt wird. Wo einerseits unseren Blick wegwenden von dieser geschichtlichen Dimension in die geistliche Dimension hinein. Und wo auf der anderen Seite auch einen prophetischen Charakter hat für andere Situationen. Ich behaupte, was heute in Gaza und Israel läuft, müssen wir mit diesen Augen sehen. Das ist nicht unser Thema heute Morgen, aber einfach zum sehen, da sind Muster am Laufen. Da ist es darum gegangen, dass der Feind Gottes das ganze Volk von Gott hat wollen ausrotten. Und was ist heute für ein anderes Ziel hinter dieser ganzen Geschichte, die da läuft im Gaza? Was aber für mich viel zentraler ist, ist die Wende, die passiert ist. Von einer völligen Ausweglosigkeit in eine komplett neue Situation hinein. Und dem möchte ich mal ein bisschen auf die Spur kommen. Ich habe verschiedene so wie Schlagwörter gesetzt, wo ich gesagt habe, das kommt da zum Ausdruck in dieser Geschichte, was Fasten ist und was für eine Kraft eben in diesem Fasten auch liegt. Ich glaube, Fasten ist zuerst und vor allem Ausdruck von Trauer und Schmerz. Das kommt gerade im Alten Testament sehr, sehr deutlich zum Ausdruck. Schmerz über eine Situation, Trauer über etwas, wo man merkt, da kommen wir an unsere Grenzen menschlich gesehen. Da ist nichts mehr zu machen. Aber die Situation ist derart eine Not in unserem Leben, dass man entscheidet, jetzt, wenn wir fasten. Es ist eine Demütigung vor Gott. Und wir bringen zum Ausdruck im Fasten, so wie sie es da auch gemacht haben, wir brauchen dich. Wir wollen dich. Wir können nichts aus uns heraus tun. Du, Gott, wir brauchen dein Eingreifen. Allerdings nicht aus dieser Haltung heraus, jetzt nützt halt nur noch Beten und Fasten. Oder jetzt ist halt einfach nur noch Gott der, der uns helfen kann. Es geht um einen Sohn Gottes und eine Tochter Gottes Mentalität in dem inne. Und das ist mir ganz zentral wichtig beim Fasten. Es geht nicht um etwas, wo ich muss oder um ein Gesetz, sondern es geht um das Bewusstsein, ich bin Sohn und Tochter von Gott. Ich habe deine Aufmerksamkeit, Vater. Du siehst mich auf dem Weg, wo ich unterwegs bin. Ihr erinnert euch an die letzte Predigt. Gott, der mit uns unterwegs ist. Und was darum geht, dass wir sein Wille in dieser Situation erkennen wollen und als Sohn und Tochter sagen, und ich weiss, dass du mir diesen Wille möchtest offenbaren. Das ist das, was Gott auf dem Herz hat, uns sein Wille zu zeigen. Und ich möchte mich eins machen mit dem Wille von Gott. Gott hat sich entschieden, dass er die Herrschaft uns Menschen übertragen hat. Er tut es durch uns durch, nicht an uns vorbei. Und ein Aspekt von dem ist, dass wir im Gebet anfangen einstehen, uns eins machen mit Gottes Willen und diesen Willen anfangen aussprechen und dort, was dran ist, auch umzusetzen. Aus dieser Sohn- und Tochter-Mentalität heraus. Als nächstes habe ich geschrieben, Fasten ist Ausdruck von meinem Hunger nach Gott. Ich weiß nicht, ob euch das bewusst war, was wir jetzt da gesungen haben. Ich muss da noch mal rasch in diesen Liedern ein bisschen wühlen. Ich mache da kein Durcheinander, hoffe ich. Wir haben gesungen, Leben aus der Quelle, Leben nur aus dir. Leben aus der Quelle des Lebens. Wir haben das als ein Bekenntnis gesungen. Du bist die Quelle vom Leben. Oder wir haben an einer anderen Stelle gesungen, niemand als du, Herr, kann geben, was mein Innerstes vermisst. Nichts, was ich tue, Herr, ersetzt, was du durch deine Nähe gibst. Meinen wir, was wir singen? Haben wir Hunger nach dem Leben? Das ist meine Frage. Haben wir das wirklich? Glauben wir das, dass Gott uns das kann geben, was wir zum Leben brauchen. Ich habe es diese Woche gespürt, oder ich muss so sagen, ich habe diese Woche gefastet. Ich fand, ich kann nicht über das Fasten predigen, wenn ich nicht drin bin. Und ich habe es erlebt, ich bin am Sonntag, also ich muss ja kochen für meine Familie, oder? Das ist eine Herausforderung. Das kann ich euch gerade schon sagen, wenn ihr euch fürs Fasten entscheidet, als Mütter und für eine Familie müsst kochen. Es ist eine Herausforderung. Und ich kann euch sagen, ich habe am Montag, am ersten Tag, die beste Spaghetti-Sauce gekocht, die ich je gemacht habe. Je. Ich bin vor dieser Thunfisch-Sauce gestanden und mein Körper hat gesagt, also, das kannst du doch jetzt nicht machen, dass du da nicht isst. Du wirst nie mehr so eine gute Spaghetti-Sauce machen. Nie mehr. Und jede Spaghetti-Sauce, die du schon gemacht hast, ist nicht so gut wie die. Und alles in mir drin hat geschrauen nach dieser Spaghetti-Sauce. Wenn wir aber ganz ehrlich sind, ich werde in einem Monat nicht mehr wissen, dass ich an diesem Montag Thunfisch-Sauce gemacht habe zu den Spaghetti. Aber in diesem Moment ist es so zentral und so wichtig. Oder ich habe es in einer anderen Situation erlebt in dieser Woche. Man kann ja unterschiedlich fasten. Ich kann fast nicht nur mit Wasser fasten. Ich trinke Tee, tue auch immer ein bisschen abwechseln und ich trinke auch sehr viel weniger Kaffee. Als Brigitte hat auch davon geredet. Ich muss sehr viel weniger Kaffee, oder ich will, ich habe auch kein Verlangen danach. In der Regel, außer da im Morgen, habe ich gedacht, so, und jetzt nehme ich mir eine Stunde Zeit, um noch in die Gegenwart von Gott zu gehen. Und dann dachte ich, jetzt nehme ich einen Kaffee mit. Muss dir ja schließlich etwas gönnen. Da habe ich gedacht, was? Was denke ich? Ich will mir eine Stunde Zeit nehmen, in die Gegenwart von dem Gott zu gehen, den wir jetzt gerade gesungen haben. Es gibt nichts, wo mein Sehnen so sehr erfüllt, wie deine Nähe. Und ich stehe vor dem Kaffeeautomat und denke, jetzt gönne ich mir noch etwas. Es wird sehr konkret im Fasten. Und ich bin mir sehr auf die Schliche gekommen, einmal mehr wieder, wie es mit meinem Hunger nach Gott wirklich aussieht. Fasten heisst im Griechischen einfach nicht essen. So einfach ist es. Brigitte hat gefragt, sind ihr am Fasten? Ja, es gibt vielleicht solche, die eben am Kaffeefasten sind. Es gibt vielleicht andere, die Süßigkeiten fasten. Und mir geht es nicht darum, jetzt zu sagen, das ist besser als andere. Sondern es geht darum, auf etwas bewusst zu verzichten und Raum zu schaffen. Raum für anders, dass wir uns selber auf die Schliche kommen. Derek Prince sagt in seinem Buch «Die Waffe des Betens und Fastens» folgendes. Das Fasten setzt sich mit den beiden großen Hindernissen für den Heiligen Geist auseinander, die durch die fleischliche Natur des Menschen bedingt sind. Der hartnäckige Eigenwille der Seele und die beharrlich selbstsüchtigen Lüste des Fleisches. Das tönte so, wow. Der hartnäckige Eigenwille von der Seele ist die Stimme, die mir sagt, gönn dir jetzt noch einen Kaffee. Und die beharrlich selbstsüchtigen Lüste sind der Moment, wo du vor der Spaghetti-Sauce stehst und denkst, es ist die beste, die du jemals gekocht hast. Das sind die Momente, wo es konkret wird. Und sie verhindern, dass der Heilige Geist die Herrschaft haben kann. Wenn richtig angewandt, dient Fasten dazu, die Seele wie auch den Körper dem Heiligen Geist untertan zu machen. Wir reden da nicht von medizinischem Fasten oder Heilfasten, obwohl es das, der Aspekt wird es haben. Es wird genau das passieren, was auch Brigitte erlebt hat, wenn du dich fürs Fasten entscheidest. Aber es geht darum, dass ich meinem Körper sage, hey, und im Fall bist nicht du der da bestimmt, sondern es ist der Heilige Geist, der über mein Leben soll bestimmen. Ja, und Fasten ist ein geistlicher Kampf. Und genau darum haben Esther und Mordechai und alle Juden gefastet. Weil es eben um einen geistlichen Kampf gegangen ist. Wo sie gesagt haben, wir müssen mit anderen Waffen kämpfen. Wir brauchen Gottes Eingreifen. Da ist die Macht der Finsternis, wo der Macht vom Licht, der Macht von Gott entgegensteht. Und da stehen wir in die Bresche. Als Söhne und Töchter. Und ja, wenn du dich für das entscheidest, trittst auch du in einen geistlichen Kampf. Und ich habe geschrieben, wer es gesehen hat in dem Dokument, das ich euch mitgeschickt habe, das liegt übrigens auch hinten auf, wer das noch ausdruckt, auch mitnehmen. Es braucht eine klare Entscheidung. Ich will das. Ich will fasten. Aber noch dann bleibt der Kampf ein Kampf. Und dort kommt für mich die Dimension vom Heiligen Geist hinein. Und ich sage, ich schaffe es gar nicht aus eigener Kraft. Ich bringe auch an dieser Stelle meine Bedürftigkeit und ich möchte ganz bewusst auf etwas verzichten, dass du mit deiner Kraft neu in mein Leben reinkommen kannst und deine Kraft meine Stärke wird. Wir lesen in Philipper 2,13, ich kann nicht einmal, oder Gott ist der sowohl das Wollen wie auch das Vollbringen schafft. Also, dass ich schon nur am Punkt komme, dass ich es will, ist Gottes Werk. Und dass ich es umsetzen kann, ist auch sein Werk. Und der Mordechai hat zu Esther gesagt, und wer erkennt, ob du nicht gerade für diesen Zeitpunkt gesetzt bist? als Königin. Und du und ich, wir sind gesetzt als königliche Priester. In die Zeit hinein, da auf Beringen, auf Löningen, auf Neuhausen, wo auch immer du daheim bist, bist du gesetzt genau für die Zeit. Nehmen wir den Platz ein. Wir haben einen Auftrag, wo wir dürfen in der Autorität von Gott wahrnehmen, als seine Königskind. Nehmen wir den Platz ein. Fastenstärkte, geistliche Autorität, wir sind für unsere Zeit gesetzt. Jetzt. Heute. Fasten verändert uns und nicht Gott. Ich habe es gesagt, durch das Fasten werden die Hindernisse in uns drin, von Körper und Seele, werden offenbar und können überwunden werden. So, dass Gottes Geist mehr Raum einnehmen kann. Das ist mir so ein zentrales Anliegen. Fasten ist ein Raum schaffen. Ein Raum schaffen für Gott. Und wenn die fleischlichen Hindernisse, die seelischen Hindernisse mal beseitigt sind, dann kann der Heilige Geist in einer neuen Dimension anfangen zu wirken. Dem aber, der überschwänglich mehr tun kann als alles, was wir bitten oder verstehen, nach der Kraft, die in uns wirkt. Und dort docken wir an. An dieser Quelle machen wir uns fest, am Wirken vom Heiligen Geist. Gottes Allmacht kennt nur eine Grenze, das ist seine Gerechtigkeit. Und wenn etwas außerhalb vom Willen Gottes liegt, werden wir es auch durch Fasten und Beten nicht können herzwingen. Aber es ist seine Gerechtigkeit, die Grenzen setzt und nicht mir oder irgendwie etwas anderes. Fasten ist radikal. Aber ich glaube, wir brauchen manchmal die Radikalität. Und ich persönlich merke, ich erkenne erst so über die Jahre hinweg jetzt. Ich habe nicht eine lange Geschichte mit dem Fasten. Es gibt Leute, ich weiss von Johannes Hartl, der hat mit 14 Jahren angefangen. Und der fastet jede Woche. Das kann ich von mir nicht sagen. Aber in den letzten 7, 8 Jahren hat für mich das Fasten immer mehr Bedeutung gewonnen. Ich habe gemerkt, ja, da liegt eine Kraft drin. Will ich mich in einer neuen Form, auch äußerlich sichtbar, körperlich spürbar, seelisch spürbar von Gott abhängig mache. Und es ist eigentlich letztlich eine Einladung von Gott an uns. Gott lässt dich und mich als seine Tochter, als seinen Sohn in seine Gegenwart ein. Und sagt, komm, ich will dich beschenken, weil meine Gegenwart besser ist als der beste Kaffee. Ich will dich beschenken in dem, dass ich dir meinen Willen offenbare. Dass du dich kannst eins machen mit meinem Willen. Und im Fasten erkennen wir sind Teil von etwas Größerem. Es geht nicht nur um das Sichtbare. Es ist auch bei der Esther und Mordechai nicht nur um die geschichtliche Situation gegangen, sondern um die unsichtbare Realität von der geistlichen Welt, die im Kampf ist zwischen Licht und Finsternis. Eine Einladung, habe ich gesagt. So verstehen wir auch die kommende Gebets- und Fastenwoche. Als eine Einladung, wo Gott uns persönlich einlädt, in seine Gegenwart zu kommen. Und ich habe bei mir selber gemerkt, für mich hat die Gebetswoche auch den Aspekt von Trauer und Schmerz über die Situation in unserer Gemeinde, dass wir 4 Situationen haben, wo Frauen mit Krebs am Kämpfen sind. Und wenn ihr jetzt denkt, warum 4? Annie Bollinger ist damit konfrontiert, dass sie nach 18 Jahren einen Rückfall hat mit einem aggressiven Brustkrebs. Wir haben abgemacht miteinander, dass ich das heute Morgen da sagen darf. Manche wissen es, andere wissen es nicht. Aber wenn wir in die nächste Woche hineingehen, dann möchten wir gerne die Situationen mit Namen dürfen nennen. Und es soll kein Geheimnis sein, um was es geht. Und sie hat gesagt, ja, jetzt bin ich bereit. Das darf man wissen, auch von meiner Situation. Und sie hat auch gesagt, man darf herzlich gerne auf mich zukommen. Man darf mich fragen, wie es mir geht. Und sie wird auch sagen, wenn es zu viel ist oder wenn sie gerade nicht mag. Und die Situationen, die machen mir Not. Und wir brauchen nicht vier für das. Eine Situation wäre schon zu viel oder ist schon zu viel. Und es sind nicht nur diese Situationen, wir haben viele weitere Situationen. Wir haben im Moment mit einer Weltsituation zu tun, die mich traurig macht, die Schmerz auslöst. Und ich weiss nicht, wie es dir geht. Aber wenn du etwas von dem spürst, ist es vielleicht dran, mit Fasten vielleicht einen Einstieg zu machen nächste Woche. Und da geht es gar nicht darum, schaffst du es die ganze Woche, schaffst du es perfekt. Ich habe schon manchmal angefangen und musste es abbrechen. Oder ich habe nur zweimal Zeiten geschafft und die dritte habe ich nicht geschafft. Und dann gibt es wieder Phasen, also die ersten zwei Tage sind auch die schwierigsten, das muss ich euch sagen. Wenn wir mal beim dritten Tag angekommen sind, dann verliert sich das Hungergefühl. Irgendwann spürt man es eigentlich nicht mehr. Aber waget mal einen Schritt, irgendetwas rein oder in der Form, wie es auch Brigitte gesagt hat, vielleicht ist es dran, soziale Medien zu fasten. Und das Fasten ist nicht Voraussetzung, dass man sich in diesen Gebetszeiten nächste Woche einklinken darf. Und selbst die Stunden, wo wir uns da treffen zum Beten, sind eine Form von Fasten. Weil in dieser Zeit verzichtest du auf etwas anderes. Und vielleicht ist es für dich einfach dran, dort dabei zu sein und zu sagen, ja, das ist meine Form von Fasten. Ich lade euch ein, zu prüfen von Gott, was ist dran für dich nächste Woche. Und möchte euch einfach sagen, es ist eine Einladung von Gott, in seine Gegenwart zu kommen. Die Situationen, die uns bewegen, die uns traurig machen, vor ihm zu bewegen und ihn drin einzuladen. Und Fasten, ich werde niemand fragen, fastest du? Fasten ist primär eine Sache zwischen dir und Gott. Manchmal hilft es jemandem zu sagen, du, ich bin am Fasten, ich will gerne das und das arbeiten diese Woche, 5 Tage oder 3 Tage. Mir hilft das manchmal, aber das ist gar nicht Bedingung, sondern es ist das erste Mal eine Sache zwischen dir und Gott, wo du ihm sagst, Herr, und ich möchte dir Raum machen, in dem, dass ich auf das oder dieses verzichte. Wir möchten jetzt einfach einen Moment der Stille haben. Wir möchten vor Gott bewegen, was uns jetzt gerade angesprochen hat. Vielleicht hast du schon im Vorfeld Gedanken gemacht über das Thema. Ich habe sie auch für etwas verschickt dazu. Vielleicht ist es da etwas festzumachen. Vielleicht bist du noch nicht an dem Punkt. Vielleicht ist es auch einfach ein Starten jetzt. Aber ich möchte ganz bewusst einladen in einen Moment von der Stille, wo ich nachher werde abschliessen mit Gebet. Und dann werden wir noch auf ein Lied hören. Danke dir, himmlischer Vater, dass wir als deine Söhne und Töchter dürfen vor dich kommen, eingeladen sind in deinen Thronsaal, vor dir dürfen sein, mit dem, was uns bewegt auf dem Weg, wo wir unterwegs sind. Und ich kann einfach nur für mich reden, aber ich habe Sehnsucht danach, dass du in unsere Situationen hineinkommst. Dass du uns klug machst im Sinn, wie es der Ruben letzte Woche gesagt hat. In dem, dass du uns dich erkennen lässt, in deiner Größe und uns selber erkennen lässt. Und dass nicht nur Wissen ist, sondern dass tief in unsere Herzen hineinsackt. Und ich glaube, dass in dem Innes Fasten einfach eine Hilfe darf sein. Auch wieder ein Rahmen, wo du uns gibst, wo du uns einlädst, dich zur Priorität zu machen. Dir Raum zu schaffen. Und ich möchte dich einladen, im Blick auf die kommende Woche, dass du Raum einnimmst in unseren Herzen, da in diesem Raum in unserer Kirche Raum einnimmst. Dass wir da und dort dürfen etwas erkennen von dem Willen von dir, wo du uns möchtest offenbaren. Dass wir es eins machen in dir. Danke, dass Gebet eine Kraft ist, die du uns anvertraut hast. Ja, eine Waffe, wo wir damit kämpfen dürfen. Und du versprichst, wer sich dir nähert, dann wirst auch du dich nähern. Wir danken dir, dass du da bist. Amen.